Der Spin-Doktor der Eliten, Klaus Schwab, tritt offenbar zurück. Journalismus weiter in Gefahr. Wir zeigen Ihnen den Mann, der Julian Assange für immer ins Gefängnis bringen will. Und Bilderberger Konferenz 2024. Auf 1 kennt den Ort des Geheimtreffens. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Der Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, tritt offenbar zurück. Dies meldet die Online-Zeitung Semafor unter Berufung auf eine E-Mail Schwabs an seine Mitarbeiter. Demnach wolle der 86-Jährige seine Tätigkeit bis zur kommenden Jahrestagung Anfang 2025 beenden. Zuvor sei nach Darstellung des Blattes jedoch die Zustimmung der Schweizer Regierung nötig. Eine offizielle Stellungnahme des WEF lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Der Anlass für die Entscheidung ist bislang unbekannt. Schwab stand in den vergangenen Jahren jedoch vor allem wegen der von ihm vorangetriebenen Politik der Transformation zunehmend unter Druck. Deren Inhalte hatte er in seinem Buch The Great Reset im Jahr 2020 offen dargelegt. Wer Schwab an der Spitze des WEF nachfolgen soll, ist bislang nicht bekannt. Seit Montag kann Julian Assange wieder hoffen. Der High Court in London ließ eine Berufung gegen die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers an die USA zu. Dass dem Journalisten dort bis zu 175 Jahre Haft drohen, liegt vor allem an der Rechtsinterpretation dieses Mannes, Bundesstaatsanwalt Gordon Cromberg. Denn der Ankläger meint, ein Australier könne sich nicht auf das Grundrecht der Pressefreiheit berufen, sofern Fragen der nationalen Sicherheit betroffen sind. Und im Fall Assange wurde Crombergs Position zur quasi offiziellen Lesart der US-Regierung. Sein Name wurde allein in der Auslieferungsanhörung in London 44 Mal erwähnt, doch in keinem einzigen Fall nahmen die etablierten Medien in Deutschland von ihm Notiz. Dabei ist der Jurist kein Unbekannter. Das Online-Medium Telepolis beschrieb ihn als Mann fürs Grobe beim US-Justizministerium. In einer Sendung des amerikanischen Alternativsenders Democracy Now! Wurde er als eine Art Spezialist für Behördenwillkür dargestellt. Das US-Medium The Intercept bezeichnete ihn als höchst umstrittene Figur, die von Vorwürfen der Voreingenommenheit und Politisierung in seinen Anklagen verfolgt wird. Tätig ist er im östlichen Gerichtsbezirk des Bundesstaates Virginia, also genau dort, wo Assange im Fall einer Auslieferung angeklagt werden würde. Ein Beispiel für Crombergs Tätigkeit ist der Prozess gegen den Palästinenser Sami al-Aryan. Der damalige Professor an der Universität von Südflorida wurde 2003 wegen Verstoßes gegen den Patriot Act angeklagt. Der Grund? Er hatte ein kritisches Interview zum 11. September gegeben. Auch in diesem Jahr soll der Ort der Bilderberger Konferenz erst kurz vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben werden. Dies bestätigte deren Pressestelle auf Anfrage unseres Senders. Bei Auf 1 erfahren Sie dennoch bereits heute, wo die Mächtigen hinter verschlossenen Türen miteinander sprechen. Laut dem schwedischen Portal Nya Tider findet die Tagung im Hotel Eurostars Suites Mirasierra in Madrid statt. Damit wird Spanien bereits zum dritten Mal Gastgeberland. Das äußerst exklusive Treffen von Spitzen aus Politik, Militär, Geheimdiensten, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Adel versucht stets, die Details zu der Konferenz möglichst lange zu verschleiern. Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben lediglich um eine rein informelle Zusammenkunft. Das Bürgergeld in Deutschland steht zunehmend in der Kritik, auch weil die staatliche Sozialleistung Erwerbslose davon abhalten könnte, eine Arbeit anzunehmen. So jedenfalls die Behauptung. Doch welche Erfahrungen haben Gewerbetreibende in Berlin und Brandenburg mit diesem Thema gemacht? Roy Grassmann hat sich umgehört.
Ja, wir haben hier ein Hotel und haben jetzt vor kurzem hier diesen Imbiss eröffnet hier in der Altstadt von Bernau. Das Bürgergeld ist aus meiner Sicht noch so, dass es das verstärkt, sich in die soziale Hängematte zu legen. Denn wo ist der Anreiz da noch, etwas zu tun für sich, für selbst, für seine Familie? wenn eben alles in Schoß gelegt wird.
Durch die Anschaffung dieses Bürgergeldes ist für mich der größte Konkurrent jetzt der Staat geworden, was die Arbeitnehmer angeht, weil die mir natürlich die Arbeitskräfte abziehen. Sie zahlen ein hohes Geld, was ich gar nicht leisten kann als Unternehmer. Und wenn ich einen Gleichstand erreiche und dasselbe Geld zahle, dann haben sie trotzdem noch mehr, wenn sie das Bürgergeld kriegen und arbeiten eine Woche, ne, auf dem Bau, kommen an und lassen sich das Bar auszahlen.
Naja, ich gehe also davon aus, dass so wenig Leute auf dem Markt sind, weil sie einfach zu gut bezahlt werden vom Staat. Da finden wir halt keinen. Das ist nicht mehr attraktiv genug für einen Arbeitnehmer, irgendwas zu suchen. Und also wir sind unterbesetzt, wir suchen und suchen, aber es kommt keiner. Es hat keiner Lust, sich die Hände dreckig zu machen oder schwer zu arbeiten.
Im vergangenen Jahr konnten in Sachsen-Anhalt von 1.848 geplanten Abschiebungen nur 535 erfolgreich durchgeführt werden. Somit sind über 70% der Abschiebungen gescheitert. Dies ergab eine parlamentarische Antwort der Landesregierung. Demnach konnten 565 Abschiebungen nicht durchgeführt werden, da die betroffenen Personen nicht auffindbar gewesen seien. Weiterhin seien rechtliche oder gar organisatorische Gründe wie das Fehlen von Passersatzpapieren oder Flugausfälle für insgesamt 354 gescheiterte Abschiebungen verantwortlich gewesen. Ablehnungen durch Behörden, Kirchenasyl und gesundheitliche Gründe hätten ebenfalls eine Rolle gespielt. Die betroffenen Personen seien etwa zu 80% männlich gewesen und stammten aus 37 verschiedenen Staaten. Die Zahl verhinderter Abschiebungen war unter Personen syrischer Nationalität mit 295 verzeichneten Fällen mit großem Abstand am höchsten. Lange war dieses Bild nicht über einem Artikel der Boulevardzeitung OÖ24 zu sehen. Es zeigt einen offenbar österreichischen Jungen, der auf einen Migranten einprügelt. So illustrierte das Blatt einen Artikel über den Anstieg der Kriminalität an den Schulen des Landes. Dieser betrug 76% und damit mehr als drei Viertel seit dem Jahr 2021. Das Foto vermittelte jedoch einen falschen Eindruck. Denn etwa in Wien verfügen mit 55,8% mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen an Schulen nicht über einen österreichischen Pass. Dieser gab die Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des FPÖ-Sicherheitssprechers Hannes Amesbauer. Spitzenreiter unter den Herkunftsländern der Verdächtigen sind dabei Syrien, Nigeria und die Türkei. Und auch landesweit machen ausländische Verdächtige mit 28,9% ein knappes Drittel der Delikte an Schulen aus. Straftäter, die bereits in der Alpenrepublik eingebürgert wurden, sind in diesen Zahlen nicht besonders enthalten. Der Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi wurde von zahlreichen westlichen Medien und Politikern mit regelrechtem Zynismus kommentiert. So veröffentlichte die Bild-Zeitung am Montag Aufnahmen von feiernden Iranern. Eine Schweigeminute der UNO am Dienstag kommentierte das Blatt mit den Worten, es sei, als würde man für Stalin, Hitler und Osama bin Laden aufstehen. Doch das waren nicht die einzigen Schlagzeilen, die nach dem Hubschrauberabsturz im Iran für Irritationen vieler Leser sorgten. So schrieb etwa die österreichische Tageszeitung Kurier, Iraner weltweit feiern Tod von Präsident Raisi. Der Spiegel zitiert einen israelischen Rabbi, dieser Hund wollte Juden aufhängen, also hat Gott ihn und seine gesamte Israel-hassende Crew bei einem Hubschrauberabsturz in alle Winde verstreut. Laut Spiegel habe ein weiterer Rabbi gesagt, der Absturz sei die gerechte Strafe Gottes. Der Kurier berichtet von einer iranischen Aktivistin, die wie viele andere Freudenbotschaften über Raisis Tod in sozialen Medien geteilt hätte. Sie zitiert Nutzer, ich glaube, das ist der einzige Absturz in der Geschichte, bei dem sich alle Sorgen machen, ob jemand überlebt hat. Und auch die österreichische Tageszeitung Der Standard titelte mit, das jähe Ende eines gescheiterten Dieners seines Herrn. Kürzlich wurde in Island die weltweit größte CO2-Filteranlage in Betrieb genommen. Gegenüber auf 1 erklärte der AfD-Bundestagsabgeordnete und Fachmann für E-Mobilität Dr. Dirk Spaniel, wie diese funktioniert und ob sie überhaupt wirtschaftlich ist.
Wir haben ja eine Diskussion um den Verbrennungsmotor erlebt und etwas ist natürlich nicht angesprochen worden, Das ist das Thema der CO2-Abscheidung. Immer wenn Kohlenwasserstoffe verbrannt werden, also Diesel, Benzin, Erdgas, entsteht als Abgas CO2, Wasser und Stickstoff. Kommt noch ein bisschen mehr raus, das sind die Schadstoffe, aber im Wesentlichen sind die Bestandteile des Abgases einer Verbrennungsreaktion CO2, Wasser und Stickstoff. Und das CO2 kann man dann natürlich rauslösen. Und dann besteht das Abgas im Wesentlichen nur noch aus Wasser und Stickstoff und ist somit total rein. Bei diesen ganzen Abscheideprozessen, die es gibt, die industriell üblich sind, wird aber das CO2 nicht vollständig rausgelöst, sondern wir reden davon Abscheidequoten um die 90-95%. Es gibt da aber ein klitzekleines Problem, wenn wir jetzt für den Verbrennungsmotor als Lösung oder wenn man das CO2 abscheiden als Lösung für den Verbrennungsmotor sieht. Auf einem Liter Benzin entstehen ungefähr 2,3 Kilogramm CO2. Nach einer Tankfüllung mit ungefähr 50 Liter habe ich ungefähr 100 Kilogramm CO2 in Gasform. Und das sind ungefähr 51.000 Liter. Sie sehen, das ist nicht so einfach, dieses CO2 dann zwar, es ist einfach, das oder so, verhältnismäßig einfach, das abzuscheiden, aber es ist ein Problem, wohin mit dieser riesigen Menge an Gas. Das ist momentan die Lösung, deshalb CO2 nur aus Kraftwerken und industriellen Prozessen abgeschieden werden könnte. Und wir hatten ja gesprochen über diese Anlage in Island. Da gibt es eine Anlage, die CO2 abscheidet. Die machen das aber ganz ohne vorgelagerte Verbrennungsprozesse oder industrielle Prozesse. Die machen das aus der Luft raus. Die ziehen CO2 aus der Luft raus. Und das ist natürlich die unwirtschaftlichste Methode, CO2 tatsächlich abzuscheiden, weil sie in der Luft ja nur eine Konzentration von 400, bisschen mehr als 400 ppm haben und eben nicht CO2 in Reinform. Das heißt, sie müssen Unmengen an Luft durch die Filteranlagen durchfächeln. Das ist im Grunde genommen ein total sinnloser Prozess, der auch natürlich, da kommen wir hinterher noch auf die Wirtschaftlichkeit, sich dort eben niederschlägt.
Welche Risiken ein so massiver Eingriff in die Umwelt mit sich bringen könnte, das erklärt Dirk Spaniel im vollständigen Interview auf www.auf1.tv. Auf das als AfD-Treffpunkt bekannte Restaurant Mittelpunkt der Erde in Brandenburg wurde heute Morgen ein Anschlag verübt. Nach Polizeiangaben wurden um 3.30 Uhr eingeschlagene Scheiben und schwarze Graffitis an den Wänden entdeckt. An der Fassade und im Innenraum vergossen die unbekannten Täter literweise Buttersäure, sodass Rettungskräfte das Lokal nur in Schutzanzügen betreten konnten. Die Gaststätte, die sich unmittelbar an der Landesgrenze zu Berlin befindet, wurde regelmäßig von der AfD als Versammlungsort genutzt. Auch der Thüringer Landessprecher Björn Höcke trat hier bereits auf. Erst vor anderthalb Wochen hatte der Berliner AfD-Abgeordnete Thorsten Weiß auf dem Gelände eine alternative Buchmesse veranstaltet. Die Ermittler vermuten daher ein politisches Motiv für die Tat. Untersuchung wurde aus diesem Grund durch den Staatsschutz übernommen. Die Betreiber, die selbst einen ausländischen Hintergrund haben, wollten sich auf Nachfrage unseres Senders nicht zu dem Attentat äußern. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Stefan Düll fordert den Ausbau des Islamunterrichts an öffentlichen Schulen. Dabei verwies er auf angebliche Wünsche von Eltern, ihre Kinder, Zitat, im Sinne eines aufgeklärten Islam erziehen zu wollen. Ein entsprechender Unterricht sei demnach im Sinne des Grundgesetzes. Am LNG-Terminal für Rügen wird ein Schiff mit Flüssiggas erwartet, das wahrscheinlich in den USA durch Fracking gefördert wurde. Dies bestätigte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Deutsche Regas. Demnach habe das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass die Lieferung von Fracking-Gas ausgeschlossen sei. Im Übrigen stamme 83% des nach Deutschland gelieferten Flüssiggases aus den USA, so das Unternehmen. Die Besetzung eines Waldes am Werk des Elektroautoherstellers Tesla in Brandenburg geht vorerst weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers genehmigte die Behörde den Protest der linken Gruppe Tesla stoppen. Am Donnerstag hatte die Gemeindevertretung des angrenzenden Ortes Grünheide eine geplante Erweiterung des Werkes genehmigt. Über der Ostsee ist es am Montag zu einem Zwischenfall mit Flugzeugen der deutschen und der russischen Luftwaffe gekommen. Mehrere in Lettland stationierte Eurofighter der Bundeswehr näherten sich einem Aufklärungsflugzeug vom Typ Ilyushin 20. Die Maschine sei ohne Flugplan unterwegs gewesen. Es war der zweite derartige Vorfall innerhalb von 2 Tagen. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat Polen und den baltischen Staaten erneut Kriegspläne gegen sein Land vorgeworfen. Bei einem Treffen mit Geheimdienstchef Ivan Tertel sagte das Staatsoberhaupt: Wir sehen sehr gut, wie im Ausland bewaffnete Einheiten ausgebildet werden. Sie nennen sie sogar Regimenter und diese wollen sie nach Belarus schicken. Gleichzeitig verlangte er stärkere Anstrengungen, um die Tätigkeit ausländischer Agenten im Land zu unterbinden.
Der andauernde Gaza-Krieg beschäftigt nun auch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Der dortige Chefankläger Karim Khan beantragte Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und dessen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie drei Anführer der Hamas. Demnach seien die israelischen Politiker für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen und in Israel verantwortlich. In einer Erklärung nannte Khan unter anderem die, Zitat, Auswirkungen des Einsatzes von Hunger als Methode der Kriegsführung. Die Hamas-Anführer Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri und Ismail Haniyeh würden der Ausrottung des Mordes, der Geiselnahme, der Vergewaltigung und der Folter beschuldigt. Im Namen der Wissenschaft hat sich ein brasilianischer Forscher übrigens einem ungewöhnlichen Experiment unterzogen. Um das Beißverhalten von Schlangen zu untersuchen, trat er mehr als 40.000 Mal auf giftige Lanzenottern, Brasiliens meist verbreitete Schlangenart. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, trug er einen speziellen Schutzstiefel. Anhand der Ergebnisse hofft man nun, die Verteilung von Gegengiften zu verbessern. Verletzt worden sollen die Tiere dabei übrigens nicht sein. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.